ARD.
Es war eigentlich nur eine Gastrolle als Deutschlands erste einzige männliche Sprechstundenhilfe. Und das fand das ZDF und der damalige Chefredakteur so lustig, dass sie gesagt haben, das bleibt jetzt unsere dauerhafte Rolle. Und damit war ich dann ab Folge 6, glaube ich, bis zum Schluss ein durchgängiger Part. Und an mir haben sich dann auch ein bisschen abgearbeitet. Also ich wurde dann auf einmal, weil man ein bisschen Tragik reinbringen wollte, ich war dann querschnittsgelähmt. Dann habe ich mehrere Frauen gehabt. Dann habe ich, also es war schon wirklich sehr, sehr lustig. Aber ich kann dir tatsächlich sagen, das ist wirklich so, ich habe fast bei allen Ärzten, die Freunde fürs Leben geguckt haben, immer relativ schnell einen Termin.
Viel Hamburg. Der Talk-Podcast von NDR 90,3.
Herzlich willkommen zum Podcast mit dem Hamburg-Gefühl in der ARD-Audiothek mit Daniel Kaiser. Und hier erzählen interessante Menschen, wie sie in dieser Stadt leben und was sie in dieser Stadt schon alles erlebt haben. Und heute mit einem, der so viel kann und schon so viel gemacht hat. Schauspieler mit dem großen Durchbruch im ZDF bei Freunde fürs Leben. Radiomoderator Karl May, Veteran in Bad Segeberg. HSV-Stadionsprecher, Synchronsprecher, Werbesprecher. Er trägt einen großen Namen. Er ist der Enkel des legendären Komikers Heinz Erhardt. Und jetzt kommt was Neues. Der Ehrenkommissar der Hamburger Polizei ist Host unseres neuen Podcasts True Crime Hamburg.
Hausdurchsuchung. Die Polizei findet Schmuck, Kleidung, außerdem Folterfotos, Fesseln und ein Tonband, auf dem die Stimme eines Opfers zu hören ist. Schließlich schlägt auch noch der Leichenhund im Garten an. Unter einem Komposthaufen stoßen die Beamten auf Beton. Eine halbe Nacht und 2 Meter Beton später finden sie ein schweres Fass. Es ist bis oben hin voll mit Säure. Und darin die sterblichen Überreste einer Frau.
True Crime Hamburg für mich gekommen. True Crime Hamburg hört. Für euch geht's in die Ulzburger Straße. Ulzburger Straße, bei uns hat sich ein Mann gemeldet und gibt an, dass seine Freundin vermutlich entführt wurde. Dafür sind die Sonderrechte zugelassen unter Beachtung. 17.32 Uhr.
True Crime Hamburg.
Da kriege ich gleich Puls. Marek Erhardt. Moin Marek, hi.
Moin, hallo, grüß dich.
True Crime, wahre Polizeigeschichten und man spürt, das ist dein Ding. Warum?
Ah, ich sag dir ganz ehrlich, ich wäre, glaube ich, früher gerne selber Polizeibeamter geworden, habe mich dann aber irgendwie nicht getraut. Außerdem ist das Gehalt ja dann auch für das, was man da eigentlich tagtäglich leisten muss, finde ich immer noch nicht angemessen. Denn ich meine, das Leben für andere Menschen zu riskieren, da muss man schon Spaß dran haben. Mhm. Und man bekommt ja nicht nur Liebe entgegengebracht. Es ist ja auch sehr wirklich ein Beruf, der ja auch sehr in der Kritik steht. Häufig auch sehr zu Unrecht, finde ich, und manchmal sicherlich auch zu Recht. Und ich habe mich dann einfach irgendwann dafür entschieden, einen Job zu finden, wo ich bestimme, wie Leute festgenommen werden und vor allen Dingen wann, nämlich meistens nach 45 Minuten und bin Schauspieler geworden. Da musste ich auch nicht großartig die Ausbildung machen und ich kann mich auch nicht so wirklich verletzen. Weißt du, wenn im Drehbuch drin steht, er wird von mir festgenommen, dann wird er von mir festgenommen. Mhm. Von daher ist das ein Riesenthema für mich. Polizei war schon immer ganz, ganz groß.
Die ersten Folgen sind online und gleich Folge 2, der krasse Säurefassmörder. Und du machst das ja im Team mit dem ehemaligen Polizeipräsidenten Ralf Martin Mayer. Und man spürt, ihr klickt da auch ganz gut, ne?
Ja, wir sind befreundet schon seit sehr, sehr langer Zeit. Und Ralf rief mich an vor 1,5 Jahren und sagte, wollen wir das zusammen machen? Und tatsächlich ging es dann auch sehr schnell zum NDR, weil wir einen Medienpartner brauchten, einen starken Medienpartner brauchten, der eben auch in der Lage ist und der auch Ahnung hat, gerade so im Bereich Podcast. Und Ralf Martin hat natürlich den ganz großen Vorteil, dass er uns so ein bisschen die Einblicke auch in die Polizeiarbeit gewähren kann.
Spannender Blick hinter die Kulissen. Und dieses Studio, in dem wir uns befinden, das Podcast, das kennst du, das ist euer.
Das kenne ich. Du sitzt auf meinem Platz sozusagen okay. Und ich sitze auf Ralfs Platz. Auch gut. Auch jetzt sehe ich endlich mal, wie Ralf mich immer sieht und erlebt. Und ja, genau, das ist eigentlich auch unser Podcast.
Wir haben jetzt rot und ihr habt also rotes Licht so ein bisschen in so atmosphärisch und ihr habt blau, ne?
Wir haben blau und vor allen Dingen, wir haben die Fensterläden geschlossen. Also bei uns ist es hier richtig dunkel.
Ach was?
Ja.
Also, und macht das denn nochmal was mit euch, so dieses Düstere?
Nicht. Ich glaube, dass unser Produzent einfach nur zu faul war, die hochzumachen.
Viele Grüße an den Produzenten. Und wie geht ihr davor? Welche Fälle erzählt ihr? Also wie entscheidet ihr das? Wie recherchiert ihr? Kommt Ralf Martin Mayer mit geheimen Akten unterm Arm? Wie läuft das?
Naja, also ganz so kann es natürlich nicht laufen und darf es natürlich auch nicht laufen. Denn es kann ja nun auch nicht sein, dass wir an Fälle rankommen, an denen die Journalisten nicht rankommen. Das sind schon Fälle, die zugänglich ähnlich sind, sicherlich mit Informationen, die jetzt eben auch durch Ralf, weil Ralf sie vielleicht auch selber erlebt hat, weil es auch Fälle sind, an denen er beteiligt war, die er dann eben noch so ein bisschen aufstärken kann, auffrischen kann und noch ein paar Zusatzinfos geben kann. Und ja, wir besprechen das redaktionell dann sehr, in welche Fälle wir reingehen wollen und welche vor allen Dingen interessant sind. Und wir suchen da schon sehr gewählt aus. Also es gibt einfach Fälle, die in Hamburg, in dieser Elbmetropole passieren, die dann aber auch über die Grenzen hinaus für sehr viel Schlagzeilen gesorgt haben.
Du bist ja auch ehrenhalber prädestiniert dafür. Du bist Ehrenkommissar der Hamburger Polizei. Heißt das, du kannst jetzt parken, wo du willst?
Genau. Nein, heißt es natürlich nicht. Also 2012 bin ich Ehrenkommissar geworden, bin von dem damaligen Polizeipräsidenten ernannt worden und habe eine wunderbare Rede noch von Michael Neumann, von unserem damaligen Innensenator bekommen. Das ist eine richtig große Ehre gewesen und auch eine große Ehrung. Und tatsächlich hat das ganz viel mit mir gemacht. Das ist ein Titel, den ich sehr gerne trage, auf den ich sehr stolz bin. Und ich darf weder Leute festnehmen, noch darf ich frei parken, noch zu schnell fahren, noch betrunken Auto fahren. Das sollte man sowieso nie tun. Nein, was ich mache, ist, ich setze mich sehr in der Prävention ein und bin sehr viel mit dem Landeskriminalamt unterwegs. Jetzt gerade im Moment sehr viel in vielen Banken und Sparkassen zum Thema Schockanrufe.
Wichtiges Thema, ne? Also die Schockanrufe. Wir hatten auch mal eine Polizeipressesprecherin bei uns on air bei NDR 90,3. Die hat das mal nachgemacht. Wie das denn klingt, so ein Schockanruf. Da war ich auch geschockt, obwohl ich wusste, dass es gerade, dass das gerade nur gestellt war.
Ja, und ich sag dir ganz ehrlich, das Problem ist, es sind natürlich meistens ältere Menschen davon betroffen. Und es gab einen Fall jetzt gerade gar nicht so lange Zeit, wo die also angerufen haben. Dann hat sich eine junge Frau gemeldet, die hat so geschrien und so geweint und gesagt, Mama, ich habe einen Menschen tot gefahren, eine Frau mit einem Kind und das Kind ist auch tot und ich sitze im Gefängnis und du musst mich rausholen und du kannst eine Kaution bezahlen. Und wie auch immer, die Frau ist also in diese Verhandlung eingestiegen, weil die selber so geschockt war, bis ihr nach einer Viertelstunde auffiel, sie hat gar keine Tochter. Und das musst du dir mal vorstellen. Das heißt, was das mit einem, mit der Psyche macht, wenn du vielleicht gerade nach dem Mittagsschlaf aufstehst, noch so ein bisschen verpennt bist oder ältere Leute hören ja auch schlechter. Also wirklich Wahnsinn. Und die Schäden sind wirklich immens.
Wahnsinn. Also du bist da engagiert in Prävention. Aber wann hast du das letzte Mal 110 gerufen?
Wenn das Ralf jetzt hören würde, dann würde er sehr lachen, weil er sagt, tagtäglich, nein, ganz so ist es nicht. Nein, ich habe ein Buch über die Hamburger Polizei geschrieben. Ich war 4 Jahre lang mit verdeckten Ermittlern in Billstedt unterwegs. Und verdeckte Ermittler mischen sich im Endeffekt unter das gemeine Volk und sind auch eigentlich nicht als Polizisten zu erkennen. Das hat den ganz großen Vorteil, dass du, wenn du mal ein bisschen aufmerksam nach links und rechts guckst, du relativ häufig Kriminalität entdecken könntest. Und vor gar nicht so wahnsinnig langer Zeit, ich würde jetzt mal sagen, es ist ein Vierteljahr her, sind mir auf meiner Morgenrunde mit meinem Hund 2 Personen aufgefallen, die sich sehr für ein Einfamilienhaus interessiert haben. Und da habe ich 110 angerufen, weil das sehr verdächtig aussah und die sind überprüft worden und tatsächlich waren das beides Einbrecher.
What? Das heißt, du hast dir so einen Blick schon ein bisschen
angeeignet. Ja, das kriegst du auch nicht mehr raus. Also wenn du 4 Jahre mit den Jungs unterwegs warst, du kriegst das nicht mehr raus. Und das ist, nervt meine Familie kolossal. Ich sitze im Auto, wir beide würden jetzt mit dem Auto irgendwo hinfahren und ich merke mir auch Kennzeichen. Also ich sehe dann ein Auto, was komisch fährt, weil ich vielleicht denke, der Fahrer ist betrunken und ich habe das Kennzeichen sofort drauf. Das verlernst du jetzt
der
auch nicht mehr.
Der perfekte Zeuge.
Sozusagen.
Aktenzeichen XY.
Ja, genau. Und das ist übrigens auch ganz wichtig, nochmal zu unserem Podcast zu sagen. Ja. Wir werden uns übrigens auch mit Fällen beschäftigen, weil du gerade Aktenzeichen ansprachst. Wir werden auch Fälle, Cold Cases haben, wo die Täterin oder der Täter noch nicht ermittelt wurde.
Man kann als Schauspieler und als Schauspielerin, wenn man so einen Polizisten auch spielt, wir hatten ja auch schon Leute von Notrufhafenkante und die gehen ja auch übers Gelände und sagen, ja, der Kollege da am Auto ist aber nicht angeschnallt. Das heißt, die verinnerlichen dann auch diese Rolle des Polizisten. Das kommt so, ja?
Das kommt so. Und ich sag dir, ich habe einmal über sehr viele Jahre einen Polizisten in Uniform gespielt mit einem Polizeihund. Da hast du nochmal eine ganz andere Haltung. In dem Augenblick, wo du diese schwarze Uniform trägst, stehst du wirklich, also kerzengerade, weil die Uniform macht das schon irgendwie. Und wenn du dann auch noch den Waffengürtel umhast, mit der Waffe drin, und die Waffe ist ja nicht echt, die Waffe ist aber genauso schwer wie eine normale Dienstwaffe, die ist dann nur meistens aufgebohrt, so damit du damit nicht schießen kannst, Das macht schon was mit dir. Und wenn du dann morgens, ich habe 7 Jahre, 8 Jahre lang die Soko Hamburg gedreht, wenn du dann morgens zum Drehen kommst, zum Set kommst, dir dann die normalen Klamotten anziehst und den Waffengürtel dann noch umlegst, das macht was mit dir. Ob das immer nur positiv ist, weiß ich gar nicht, das will ich auch gar nicht sagen, aber ich habe ganz viele Polizisten kennengelernt in Uniform und die dann ein paar Tage später auf dem Isemarkt getroffen, ich habe die nicht erkannt,
ja,
weil die sehen in Uniform anders
aus. Wie in der Sauna, man erkennt sich dann plötzlich gar nicht mehr.
Genau. Ja, in der Sauna habe ich sie nicht gesehen.
Nee, leider, aber so von der Sache her, man trifft recht. Leute in der Sauna.
Klar.
Und sind denn Leute, wenn du Uniform spielst, da kommen auch Leute auf dich zu und sagen, Herr Wachtmeister, ne?
Ja, Herr Wachtmeister, den gibt es ja Gott sei Dank nicht, aber klar, ich habe es auch schon gehabt, wir haben hier am Élysée-Hotel gedreht und da war ich in Uniform und da hat ein Auto falsch geparkt und eine alte Dame hat dann zu mir gesagt, ich soll bitte einen Abschlepper rufen und da habe ich gesagt, das kann ich nicht, ich bin kein echter Polizist und da wollte die mir wegen Amtsanmaßung ans Hemd. Und dann hat sie aber die Kamera gesehen und sage ich, wir drehen hier einen Film, sagt sie, ach, dann ist gut, weil ich gucke gerne Krimis, dann drehen Sie bitte weiter, ich mache dann doch nichts.
Oh, süß.
Also, ja, okay. Na ja.
Du bist ja Hamburger durch und durch, wir machen mal eine 040 Aufwärmrunde. Entscheide dich mal zwischen Alster oder Elbe.
Also ich entscheide mich für die Alster, weil ich hier groß geworden bin. Das ist hier so meine Ecke. Ich bin im Wellingsbüttel aufgewachsen, bin dann immer so im Bereich Winterhude, Eppendorf, Alsterdorf gewesen. Für mich ist die Alster eigentlich so mein Zuhause.
Mhm. Ina Müller oder Heidi Kabel?
Bisschen gemein, weil das so zwei Generationen sind. Damals Heidi Kabel, heute Ina Müller.
Mhm. Hagenbeck oder Wildpark Schwarzeberg?
Hagenbeck.
Ja, bist du da mal so?
Ja, war ich früher mit meinen Kindern, wobei ich muss es ein bisschen einschränken. Wildpark Schwarzeberge finde ich insofern, auch gerade wo ich selber Hundebesitzer bin, natürlich heute fast besser, weil das weitläufiger ist und die Tiere mehr Möglichkeiten haben, frei zu laufen.
Mhm. Fritz oder Astra?
Ja, da ich kein großer Biertrinker bin, würde ich eher mich für die Fritz-Cola entscheiden.
Für die Limonade mit Herz und dem guten Gewissen. Hamburg, sagen ja manche so halb im Scherz, ist die schönste Stadt der Welt.
Nein, Hamburg ist die schönste Stadt.
Ja, warum?
Weil Hamburg eigentlich alles hat. Also Hamburg hat jetzt sicherlich keine Berge, also außer vielleicht die Harburger Berge, aber da muss man auch ein bisschen genau hinschauen. Nein, aber Hamburg hat, finde ich, alles. Hamburg hat eine Strandnähe zur Ostsee, Hamburg hat letzten Endes auch eine Nähe zu den Bergen in den Harz, du musst halt ein bisschen fahren. Aber Hamburg ist so eine großzügige Stadt. Hamburg hat so ein Flair, den man, glaube ich, gar nicht erklären kann. Ich stelle immer wieder fest, ich war jetzt lange Zeit in Berlin zum Arbeiten, wenn ich mir zum Beispiel unsere Altbauten anschaue. Du siehst, dass nach dem Zweiten Weltkrieg gerade auch unsere Architektur nicht so einen Schaden erlitten hat wie zum Beispiel Berlin. Da siehst du ja zwischen den alten Gebäuden ganz häufig dann so 70er Jahre, 60er Jahre Bauten. Und wenn ich mir so anschaue, wie unsere Struktur hier ist, also von der Architektur her, finde ich Hamburg einfach wunderschön. Und wir haben natürlich die tollste Straße, die Sierichstraße, die zur einen Zeit in die eine Richtung geht und ist ja europaweit die einzige Straße, die so ist.
Und dass es funktioniert, ne?
Ja,
manchmal absolut. Um 12:01 Uhr heizt, glaube ich, noch einer mal in die eine Richtung irgendwie.
Genau, und trotzdem
kirschgelb, genau.
Genau, und auch mir ist es schon mal passiert, dass ich in den Gegenverkehr gefahren bin, da wird freundlich aufgeblendet und du weißt, du biegst ab und reißt dich wieder in die richtige Richtung ein.
Im Gegenverkehr, meine Herren. Du wohnst du jetzt in Hamburg? Welches Viertel ist deins?
Winterhude. Genau.
Und was macht das mit dir?
Also ich war früher Eppendorfer und bin so ein bisschen weg von Eppendorf zum Leben, kaufe da aber gerne ein. Also ich bin so Eppendorfer Baumecke, ist so meine Einkaufsära.
Ja.
Da jage ich sozusagen. Und bin aber wahnsinnig gerne so zum Essen und zum abends mal weggehen in Winterhude. So Mühlenkamp, Hofweg, finde ich Pöchaukamp, finde ich ganz, ganz toll.
Und wie ist denn so der Schnack da? Also wenn du sagst, du warst so in Eppendorf und jetzt Winterhude, hat Winterhude was Eigenes? Reden die, sind die da anders zueinander? Ist das so das soziokulturelle Ding?
Also ich sag jetzt etwas, wo es wahrscheinlich den einen oder anderen gibt, der mir gleich irgendwas an den Kopf schmeißen wird. Ich finde Eppendorf ein wenig arroganter als Winterhude.
Mhm.
Ich finde, dass in Winterhude mehr Leute leben, die das, was sie haben, anders präsentieren und zwar eher nach innen.
Mhm.
Weißt du, was ich meine?
Ja, ja.
Also wollen wir es mal so sagen. Es gibt Schulen in Hamburg, da steht ein Porsche Cayenne nach dem anderen vor der Tür. Und in Winterhude habe ich das Gefühl, da fahren die Kinder noch selber mit dem Fahrrad.
Mhm.
Gut, werden auch häufig mit diesen Lastenfahrrädern gefahren, die ich überhaupt nicht mag.
Ich auch nicht.
Also, schon, ja, weil
schon,
also manche Muttis übertreiben es auch wirklich. Also die fahren auf dem Fußweg, mit Tempo 60. Du hast einen Hund an der Leine oder hast sie im Rücken und dann klingeln die und sagen, mach mal Platz. Das finde ich, also der Respekt untereinander zwischen Fußgänger, Radfahrern und Autofahrer, der muss ganz, ganz grundsätzlich mal überdacht werden und zwar von allen Seiten.
Ja, da ist noch Luft nach oben in Hamburg, das merke ich auch. Ich fahre viel Fahrrad und kriege das auch mit und muss auch selbstkritisch sagen, ja, ich merke das auch, dass ich auf dem Fahrrad dann auch eine gewisse Geschwindigkeit habe und die auch haben möchte. Und das ist auch nicht immer zuträglich sozusagen im gemeinsamen.
Aber alles drei hat seine Berechtigung und ist auch ganz klar.
Der Interessenausgleich. Sag mal, du bist ja, du hast schon gesagt, in Willingsbüttel aufgewachsen. Das war ja noch, das ist ja ein ganz anderes Hamburg.
Ja, Willingsbüttel ist, es gab damals zu meiner Jugendzeit immer so das Ding, also entweder wohnst du in Blankenese oder du wohnst in Willingsbüttel.
Mhm.
Blankenese hat dann, glaube ich, dort deutlich angezogen und ist Willingsbüttel sehr, sehr weit entschwunden. Und es ging dann eigentlich von Willingsbüttel eher so Richtung Uhlstedt, Duvenstedt. Mhm. Das ist ja eine wunderschöne Gegend auch. Ja, ich bin in Willingsbüttel groß geworden, finde Willingsbüttel toll, bin jetzt aber dadurch, dass meine Eltern beide nicht mehr leben, auch nicht mehr so wahnsinnig viel da. Hab mein Elternhaus dann auch verkauft und schade eigentlich. Aber wie gesagt, ich bin dann doch eher ein bisschen der Stadtmensch.
Und dann kommt Marek Erhardt in die Schule und dann sagen die Mitschüler und möglicherweise die Lehrer, oh, der Enkel, oder?
Ja, ja. Das Problem ein bisschen an meinem Nachnamen ist, ich musste mich halt eigentlich nicht immer erklären. Ich habe ab und zu dann mal gesagt, nee, ich bin der Enkel von Ludwig Erhardt. Da war die Schreibweise nun eine etwas andere.
Ja, ja, genau.
Von daher, es hat man mir auch noch nicht wirklich geglaubt. Ich hätte, glaube ich, gerne einen anderen Nachnamen gehabt. Und zwar nicht, weil der mir unangenehm ist, sondern weil sehr häufig dann auch kam, auch wenn du so Callcentern anriefst, wie schreibt man Erhardt wieder Heinz? Und dann habe ich immer nur gedacht, ja, okay, das ist kann man jetzt sicherlich so sagen. Ich bin gesagt, Heinz, ach so, Sie meinen Heinz Erhardt. Ja, so genau, so schreiben Sie mich mal so. Ich habe tatsächlich
Das war ja auch noch so, dass du das, also vor einigen Jahren war es noch so, da stand Marek Erhardt, also bevor du deine ganzen Ansagen, stand immer, Klammer auf, Enkel von Heinz Erhardt.
Genau, und es gibt einen Artikel, den habe ich mir ausgeschnitten, da stand Heinz Erhardt in Klammern Großvater von Marek Erhardt. Ich glaube, das war ein solcher Druckfehler, aber ich habe mir das ausgeschnitten und habe gesagt, ich habe es geschafft.
Endlich, genau. Welche Erinnerung hast du an deinen Opa? Er starb ja, als du 10 warst, meine
ich. Genau, und da ist genau das Problem. Ich bin 69 geboren, 72 hatte er seinen ersten Schlaganfall, war halbseitig gelähmt und konnte nicht mehr sprechen.
Mhm.
Und jetzt überleg mal, geh mal zurück zu deinem dritten Lebensjahr, da haben wir eigentlich gar keine Erinnerung mehr dran.
Ja, klar.
Das heißt, mit 6, 7 Einschulung geht so langsam los, vielleicht so ein paar Fragmente aus dem 3., 4., 5. Lebensjahr. Ich habe ihn einfach nur krank erlebt und habe ihn auch nie wirklich reden gehört, sondern eher nur Lauten gehört. Er konnte sich leider wirklich kaum noch verständigen. Das war schon wirklich tragisch für einen Mann, der so auf Bewegung und so auf Sprache angewiesen war. Naja, und wie gesagt, 79 ist er dann verstorben.
Wie präsent war er denn auch in deiner Jugend noch so, also der bekannte, sehr bekannte Großvater?
Ja, das war er. Da war er allerdings für mich nicht so wichtig, weil das ist so eine Zeit gewesen, da hast du andere Interessen gehabt. Da war die Neue Deutsche Welle interessant, da waren andere, Otto Walkes bekam ja gerade so seinen Auftrieb, Loriot war da. Die fand ich eigentlich im ersten Augenblick erstmal deutlich cooler.
Ja, klar.
So, und je älter ich dann wurde, umso mehr wurde mir auch die Intelligenz von Heinz Erhardt so bewusst, nicht? Und ich sage ganz bewusst von Heinz Erhardt und nicht meinem Großvater, weil auch das ist tatsächlich bei mir ein Thema. Dadurch, dass ich ihn halt nie richtig kennengelernt habe, fällt es mir immer wahnsinnig schwer zu sagen, das ist mein Großvater.
Aber spürst du nicht auch, ich meine, du machst ja was, ich sag mal, was Ähnliches, was Verwandtes. So ganz grob.
Ganz
ist dieselbe
grob,
Richtung.
Ja.
Spürst du denn sozusagen nicht die DNA und das, die Verwandtschaft?
Es gibt Leute, die behaupten, dass ich mich zum Teil wie er bewege.
Ah.
Und es gibt tatsächlich auch manchmal eine Situation, wo ich mich bewegt habe und das auch sehe dann, abgefilmt zum Beispiel, und denke, oh scheiße, das ist ja doch relativ ähnlich. Figürlich sind wir sehr auseinander und haarmäßig habe ich auch noch einen Tick mehr.
Ich mag das aber auch. Also dass ich merke es auch an mir, dass ich immer wieder mich ertappe, wie ich mich verhalte, wie mein verstorbener Vater. Und ich dachte, das kann ich gar nicht sein. Also wir sind doch zwei unterschiedliche Personen und wir hatten jetzt gar nicht so viel innigen Kontakt, gerade so im Erwachsenenalter. Aber das prägt auf eine geheimnisvolle Weise. Ne?
Ja, und sind wir mal ganz ehrlich, das kennst du ja auch. Du nimmst ja damals auch in der Kindheit auch wahnsinnig viel von deinen Eltern ab.
Ja.
Also es gibt ja so wunderschöne Szenen, wo Kinder dann so am Essenstisch sitzen und die Haltung des Vaters irgendwie übernehmen. Und die Mutter sagt dann auf einmal, sitz mal gerade. Und man eigentlich dann sagen möchte, hä, Papa sitzt auch nicht gerade. Ja, aber es ist Papa. Ne? So ungefähr.
Gibt es einen Heinz Erhardt-Text, der dir am Herzen liegt?
Ah, oh, da gibt's, na, das wäre jetzt fatal, einen besonderen Moment rauszunehmen. Ja gut, die Made ist sicherlich so das Gedicht, was alle kennen, was ich eben auch mit am allerschönsten finde. Der hat schon echt geniale Sachen gemacht. Und das Wahnsinnige ist, was ja viele Leute bei ihm gar nicht wissen, er war ja auch ein unfassbar genialer Komponist und Musiker. Wir haben Noten irgendwann gefunden und hatten die mal einem Klaviervirtuosen in Polen gegeben und er sagt, das ist unspielbar. Und wir haben uns dann gefragt, aber wie hat er das geschrieben? Und es war nachher spielbar und er sagte, es ist eigentlich nur machbar, dass er es selber gespielt hat und dabei geschrieben. Ansonsten kannst du sowas im Kopf nicht
entwickeln. Wahnsinn. Und dann, als junger Mann, steigst du denn selbst ein? War das von vornherein klar, dass du in so eine kreative Laufbahn einschlägst?
Ich glaube ja. Meine Mutter hätte sich, Gott hab sie selig, sicherlich was anderes gewünscht. Ich glaube, meine Mutter hätte sich sehr gewünscht, dass ich mein Abitur zu Ende mache und nicht 3 Monate vor der Prüfung abbreche. Ja, ich liefere dir hier gleich einen kleinen Elfmeter, den du kurz anlochen kannst. Und meine Mutter hätte sich sehr gewünscht, dass ich, glaube ich, Anwalt oder Arzt geworden wäre. Den Wunsch konnte ich ihr nicht erfüllen. Ich bin dann nach New York gegangen, habe mich für die Schauspielschule entschieden. Ich war halt, weißt du, ich bin so ein bisschen, also es gibt einen großen Unterschied zwischen meinem Großvater, meinem Vater und mir. Mein Großvater und auch mein Vater waren beides zwei sehr introvertierte Menschen. Mhm. Also mein Großvater war erst dann wirklich in Geberlaune, wenn er auf der Bühne war und war zu Hause eigentlich eher ein sehr schüchterner Mann. Mein Vater genauso, obwohl er ein sehr erfolgreicher Filmregisseur war. Ich bin eher eine Rampensau.
Ja.
Ja.
Zu Hause und auf der Bühne.
Ja, und auch auf Toilette und überall. Also auch im Podcast, also wo auch immer ich das sein kann. Ja, ich bin einfach jemand, ich bin fröhlich, ich bin ein sehr dankbarer Mensch, ich bin ein sehr... Ich wollte gerade sagen, ein sehr aufgeräumter Mensch, dachte ich mal. Das hat sich jetzt bei mir in den letzten Jahren so durch einige Schicksalsschläge so ein bisschen verändert, dass ich schon ein bisschen nachdenklicher geworden bin. Ich glaube, es hat auch ein bisschen was im Alter zu tun, dass du dann auch älter wirst und auf einmal merkst, du hast gar nicht mehr die Kraft. Gut, mit 56 bist du noch nicht richtig alt, aber du bist natürlich schon am etwas älteren Semester, mit 56 jetzt irgendwie wieder so Menschenmassen zu unterhalten. Also die Vorstellung zum Beispiel, jetzt wieder im Volkspark unten auf dem Rasen zu stehen und 57.000 Menschen zu entertainen, da hätte ich zum Beispiel überhaupt keine Lust mehr zu. Die Zeiten habe ich gehabt.
Und hast du noch mal bedauert, das ist ja eine Lebensentscheidung, das Abi nicht zu machen. Ne? Also ich habe noch, obwohl ich das Abi gemacht habe, immer noch Jahre und Jahrzehnte später diese Prüfungsträume gehabt. Also dass man Prüfungen nicht besteht, dass man irgendwas, weißt du, dass man Kurse falsch belegt hat oder blablabla. Also hat sich das noch verfolgt, diese Entscheidung?
Es gab tatsächlich einen Moment, aber nur einen einzigen. Und zwar war das zu Corona, zum ersten Lockdown, wo ich abends auf der Couch saß mit meinen Kindern und meine Kinder haben irgendwie Fernsehen geguckt. Wir haben damals, es war so geil, also Corona-Zeit, man darf das ja gar nicht sagen. Ich hatte echt eine coole Zeit mit meinen Kindern. Meine Kinder sind jetzt heute 23 und 18 und mir wurde nochmal ganz intensive Kindheit mit meinen Kindern geschenkt, dadurch, dass wir ja nichts machen durften. Und wir haben uns in der Zeit zum Beispiel alle Folgen Beverly Hills 90-210 angeguckt. Ja. So, war wirklich so ein Suchtverhalten. Ja. Und da saß ich auf der Couch und habe so gedacht, boah, wenn das jetzt so weitergeht und diese Seuche sich weiter ausbreitet und du vielleicht deinen Beruf nicht mehr ausüben kannst, was machst du denn dann eigentlich? Du hast ja nichts gelernt. Also du bist zwar Schauspieler und du kannst versuchen, Leute zu unterhalten, die einen finden es gut, die anderen nicht, aber du kannst ja nicht in die Bank gehen oder kannst nicht anfangen, als Arzt zu arbeiten. Du hast das eigentlich alles immer nur als Rolle gespielt. Mhm. Und da habe ich gesagt, hättest du vielleicht einfach mal dein Abitur fertig machen sollen. Das war der einzige Gedanke, der war aber auch ganz schnell wieder weg. Und ansonsten sage ich dir ehrlich, nein, weil ich eine mega Ausrede immer parat hatte. Ich bin 15 Jahre lang nämlich zur Schule gegangen. Ich habe zweimal aufgrund von guten Leistungen immer wiederholt. Und damit war ich 15 Jahre zur Schule. Und wenn wir ehrlich sind, es gibt nur eine Schulpflicht von 9 Jahren. Ich habe die deutlich überschritten von 6 Jahren. Und dann dachte ich mir, gut, ob da nun... Ich habe das Fachabitur gemacht. Ich war auf dem Wirtschaftsgymnasium zum Schluss und habe Fachabitur.
Anfang der 90er, New York Schauspielunterricht, waren hier schon mehrere zu Gast. Jens Wawritschek hat das auch gemacht, ja. Volkan Bajda. Das klingt ja wild romantisch. New York, alleine, alles ist möglich.
Ja, und ich erzähle dann mal eine Geschichte, weil jeder erzählt ja so was anderes. Also ich kann ganz kurz über die Schauspielschule sagen, ich hatte einen Workshop mit Dustin Hoffmann, das war unfassbar. Aber ich erzähle eine andere lustige Geschichte, die sich in der New Yorker Zeit ergeben hat. Ich hatte ja mein Abi gerade geschmissen und bin nach New York gegangen und meine Eltern haben beide gesagt, gib von uns kein Geld. Du hast dich jetzt gegen das Abitur entschieden, dann musst du da auch irgendwie gucken, wie du klarkommst. Ich hatte aber so einen kleinen Ausbildungsfonds von meinem Großvater bekommen, das war auch dafür gedacht, so eine Ausbildungsgeschichte. Und habe gesagt, ach, dann komme ich damit halt klar und arbeite dann in New York ein bisschen. Das hätten meine Eltern, glaube ich, nie für möglich gehalten, weil ich das erste Mal etwas durchzog. Und nach circa 6 Wochen New York bekam ich einen Anruf von meinem Vater. Das war ja auch noch mit Verabreden, weil es gab damals auch keine Handys.
Kein WhatsApp, nichts.
Gar nichts. Da hast du dir noch Telex geschickt, so ja, ungefähr. Ja, genau. Und da sagte mein Vater, du pass auf, ich finde das erstmal toll, dass du das jetzt so durchziehst. Und ich habe dir aber nicht Mami sagen, ich habe dir ein kleines Konto eingerichtet. Da überweise ich dir jetzt monatlich Geld drauf und halt nur dicht, wäre mir ganz lieb und dann musst du nicht ganz so viel arbeiten, hast mehr Zeit zum Lernen. Mhm. Schnitt. 5 Tage später ruft meine Mutter mich an und sagt, du, pass auf, du musst mir versprechen, dass du nicht mit Papi darüber redest. Ich habe dir ein kleines Konto eingerichtet. Ich habe gelebt wie die Maus im Speck und habe es meinen Eltern tatsächlich erst an meinem 30. Geburtstag, als ich den gefeiert habe, in meiner Rede gesagt und habe gesagt, ich wollte mich nochmal für die tolle, wirklich sehr großzügige Zeit in New York bedanken.
Oh, sehr schön, sehr schön. Haben Sie wahrscheinlich großes Gelächter mit der Distanz.
Ja, sie haben sich beide vor allen Dingen angeguckt und gesagt, das hast du nicht gemacht, das hast du ja auch gemacht.
ZDF, Freunde fürs Leben, das war das ganz große Ding, ne?
Ja, das war nach den Guldenburgs und nach der Schwarzwaldklinik der Straßenfeger schlechthin. Da bei uns ging das noch los. Ich weiß nicht, ob du dich noch dran erinnerst, die Diskussion Ladensöffnungszeiten am Donnerstag bis 20.30 Uhr.
Ja, da gab es immer einen langen Donnerstag.
Genau. Und daraufhin wurde Freunde fürs Leben von Donnerstag auf den Samstag geschoben vom ZDF, weil sie Angst hatten, aufgrund des langen Donnerstages verlieren sie Zuschauer. Ah. Jetzt kommt's. Dann kam der lange Donnerstag und man jumpte relativ schnell wieder auf den Donnerstag zurück, weil die Deutschen haben diesen langen Donnerstag gar nicht so angenommen, wie man gedacht hat. Genau. Im Gegenteil, die Quote wurde am Samstag eher schlechter und wir sind dann wieder zurück auf den Donnerstag gewandert. Das war so ein Freunde fürs Leben Thema tatsächlich, genau in der Zeit.
Und da war es aber plötzlich in einer ganz anderen Art von Öffentlichkeit, ne?
Ja, absolut. Das war, ich kam wieder aus New York und habe diese Rolle bekommen. Mein Vater hat die angefangen zu drehen in der ersten Staffel und es war eigentlich nur eine Gastrolle als Deutschlands erste einzige männliche Sprechstundenhilfe. Und das fand das ZDF und der damalige Chefredakteur so lustig, dass sie gesagt haben, das bleibt jetzt unsere dauerhafte Rolle. Und damit war ich dann ab Folge 6, glaube ich, bis zum Schluss ein durchgängiger Part. Und an mir haben sich dann auch ein bisschen abgearbeitet. Also ich wurde dann auf einmal, weil man ein bisschen Tragik reinbringen wollte, ich war dann querschnittsgelähmt. Dann habe ich mehrere Frauen gehabt. Dann habe ich, also es war schon wirklich sehr, sehr lustig. Aber ich kann dir tatsächlich sagen, das ist wirklich so, ich habe fast bei allen Ärzten, die Freunde fürs Leben geguckt haben, immer relativ schnell einen Termin bekommen.
Die Entsprechung des Privatpatienten sozusagen. Man hat einfach mal eine Rolle gespielt. Und dann immer wieder Großstadtrevier, Traumschiff. Und dann in der Goldgräberzeit des Privatradios, muss man ja sagen, warst du auch am Start damals bei OK Radio.
Genau.
Spaldingstraße, da oben noch unterm Dach. Ne?
Und es war eine so tolle Zeit. Ich sag dir ganz ehrlich, es war eine so tolle Zeit. Und Radio war immer mein Traum, weil du kennst es auch, Radio heißt im Endeffekt Bilder mit Sprache erzeugen. Und es gibt nichts Tolleres, leise zu sprechen, Spannung aufzubauen oder sich freudig. Also das ist so toll. Und ja, ich war dann bei OK Radio und dann kam ja Enjoy auf einmal aus der Versenkung und es hieß, Enjoy kommt nach Hamburg und der damalige Chef von OK Radio, Frank Otto, hatte irrsinnig Respekt vor Enjoy und hat dann sozusagen OK-Radio den Stecker gezogen.
Habe ich damals nicht verstanden.
Nee, und ich sag dir auch heute, bis heute, das sagt dir auch jeder bei Enjoy.
Ja.
Das hätte er nie tun müssen, weil Enjoy war in Hamburg nie das, wo... Enjoy war immer überregional.
Ja, genau.
Ihr wart auf dem platten Land, ihr wart... Also natürlich war es immer erfolgreich, aber wir hatten gar nicht die Musik wie Enjoy. Enjoy war so extremst jung.
Ja.
Und ja, das war ein Fehler. Und dann bin ich ein bisschen weitergezogen zu Energy Hamburg und habe dort Energy Hamburg aufgebaut.
Und dann noch das hier. Dann singt er auch noch, also singen weitgehend.
I can't get no sleep.
Insomnia, das war nicht das Original, sondern ihr habt einen Remix gemacht. Ne?
Ich erzähle mal gerne, es ist das Original und Faithless hat den Remix gemacht. Nein, das war, genau, wir haben einen Remix gemacht, es gab, wir sind sogar in die deutschen Singlecharts eingestiegen, wir haben sogar ein sehr lustiges Video gedreht, Otto Walkes hat mitgespielt, Klaus und Klaus haben mitgespielt, Tina Ruland, Patrick Bach, ich habe die alle angekarrt und wir sind aufgrund dieses Videos innerhalb von einem Tag auf N1 gegangen bei Viva in die Heavy Rotation.
Wahnsinn.
Das war wirklich toll. Faithless haben gekotzt.
Ja.
Die haben gekotzt, die fanden es richtig ne?
Ja.
Aber ich sag dir ganz ehrlich, da war mein Mitleid relativ bedingt, weil die haben so viel GEMA kassiert für das Lied, dass ich gesagt habe, freut euch doch. Aber sie sollen es angeblich danach nicht mehr in Konzerten gespielt haben.
Ah, naja, ein bisschen engstirnig dann.
Ja.
So, na. Apropos DJ, du warst auch DJ im Trax. Also Trax kenne ich nur aus der Promi-Spalte in den Hamburger KZ-en irgendwie. Wie war denn das da? Trax, also das stelle ich mir wild und rauschhaft vor und du an den Reglern.
Genau, das war tatsächlich so. Ich hatte das große Glück damals durch die OK-Radio-Zeit, wurde ich dann eben gefragt von der Geschäftsführung vom Trax, ob ich nicht Lust hätte mit Olli Gödicke und Markus Gardeweg und den ganzen DJs von früher, Tut Ennich und wie die nicht alle hießen, im Trax regelmäßig aufzulegen. Und dann war ich nachher irgendwann von Michael Ammer, der
Partykönig,
der Stamm-DJ.
Ja.
Es gab nur einen Unterschied zu mir, zu vielen anderen, die in der Zeit unterwegs waren. Mein Feiern war sehr, sehr milde. Also ich habe aufgelegt und bin dann nach Hause und bin dann schlafen gegangen. Ich war nie der Typ, der dann um die Häuser gezogen ist bis morgens um 7, 8, 9 und ständig besoffen irgendwo. Das habe ich nicht gemacht, das war nie mein Ding.
Mhm.
Aber so ein bisschen Party und ein bisschen Musik laut hören und ein bisschen Spaß haben, das habe ich sehr gerne gemacht.
Ah, cool. Und also du hast so viele Sachen gemacht. Du warst im HSV-Aufsichtsrat.
Da müssen wir piepen, das wollen wir nicht besprechen. Das war die schlimmste Zeit meines Lebens.
Wie viel graue Haare hat dir das gebracht?
Nee, wie viel graue Haare mehr hat es mir gebracht? Ich war damals schon grau. Der Horror. Es war da, aber ich sag dir ganz ehrlich, ich brauche mich da auch überhaupt nicht rausreden. Meine eigene Schuld. Ich habe gedacht, ich könnte was verändern. Ich wollte mir auch, glaube ich, beweisen, dass ein Schauspieler auch sowas machen kann, weil ich bin selber jemand, ich habe 4 Firmen, ich bilanziere selbst, ich kann mit Mathematik umgehen, ich kann auch mit Zahlen umgehen, ich kann auch mit fremdem Geld umgehen. Aber das war beim HSV so nicht möglich. Das sind andere... Fußball ist schon echt heftiges Geschäft. Und dafür bin ich, glaube ich, darf ich einmal ganz kurz dieses Wort nicht benutzen, sonst mach den Piep drüber. Ich bin dafür nicht abgewichst genug.
Mhm. Aber das heißt, du hast dem Fußball ja nicht den Rücken gekehrt, sondern du bist schon noch Fan und so.
Ja, tatsächlich bin ich nach meinem Rücktritt 2012 aus dem Aufsichtsrat, bin ich erstmal abgetaucht und habe eigentlich tatsächlich ganz, ganz wenig mit Fußball zu tun gehabt.
Mhm.
Dann stieg der HSV ja viele Jahre später ab in die zweite Liga für 7 Jahre. Da habe ich dann wieder langsam angefangen zu gucken. Und so vor 4 Jahren, 3 Jahren kam das so bei mir zurück. Und jetzt bin ich wieder stolzer Dauerkartenbesitzer im Volksparkstadion und gehe wieder regelmäßig hin. Und ja, so eine Liebe stirbt nicht. Nochmals, es ist meine Schuld gewesen, dass diese Liebe mal kaputt gegangen ist. Ich hätte das nie machen dürfen. Ich hätte Stadionsprecher bleiben sollen. Oder ich habe, als ich damals zurückgetreten bin als Stadionsprecher, oder gegangen, naja, ich wurde ja mehr oder weniger gegangen. Ich habe ja das große Glück gehabt, die FIFA-WM gehabt zu haben, hier in Hamburg, alle Spiele und bin ja dann von der FIFA fürs Finale nominiert worden und habe ja das Finale machen dürfen. Ich meine, Italien, Frankreich, wie geil.
Hallo?
Das wirst du nie wieder erleben in deinem Leben. Also irgendwann wird es dann so KI machen, die Stadionansagen und Ja, und das habe ich einfach gehabt und das hätte ich mal so belassen sollen. Und da habe ich mir, glaube ich, zu viel zugemutet und mir zu viel zugetraut und das war ein Fehler.
Naja, aber das ist ja nicht, du hast es ja nicht aus aus Narzissmus gemacht, würde ich jetzt immer behaupten, sondern man will doch auch was Gutes tun. Das ist doch ein idealistischer Impuls gewesen.
Ja, aber dadurch, dass wir nicht bezahlt wurden, habe ich gesagt, das ist schon geil. Du kriegst jeden Tag auf die Glocke und kriegst doch nicht mal Geld dafür, wenn du dann natürlich in so großen Aufsichtsräten heute bezahlt wirst. Ja. Und dann Mist baust und dann auf die Glocke kriegst, kannst du ja immer noch nach Hause gehen und sagen, okay, aber ich habe jetzt 2,50 Euro dafür gekriegt. Das war bei uns nicht der Fall.
Du hast ein riesen Portfolio. Ich habe es ja vorhin schon versucht anzudeuten. Also Schauspiel, jetzt Podcast-Host, du bist Synchronsprecher, du bist Werbesprecher. Verlierst du dir nicht mal den Überblick oder bekommst eine Müdigkeit oder so, weil das ja so viele Dinge sind, die gleichzeitig stattfinden?
Naja, ich merke schon bei mir jetzt auch einen Umschwung. Also die Jüngeren rücken jetzt schon nach. Das ist tatsächlich so. Und was wir wirklich nicht von der Hand weisen können, die wirtschaftliche Situation hat sich verändert. Also die Werbesprecherei, ich habe immer noch gut zu tun, ich spreche auch immer noch für viele große Unternehmen Werbung, aber die Anzahl ist längst nicht mehr da, wo sie mal war. Das liegt natürlich daran, weil die Unternehmen mittlerweile ihr Geld in die Unternehmen stecken und nicht mehr unbedingt in die Werbung pumpen. Dann hat sich ja auch das gesamte Zuschauer- und Hörverhalten verändert. Ich habe zum Beispiel nie verstanden, warum du, ich spreche seit, ich glaube, gefühlt jetzt 35 Jahren die Bravo-Hits. Die war so zugetextet, dass du nicht einen Ton der Musik gehört hast, wo ich immer gesagt habe, Leute, ich will doch die Platte kaufen wegen der Musik und nicht wegen des Sprechers. Lass doch mal Musik freistehen. So, und jetzt sind sie irgendwann auf die Idee gekommen, das bei Social Media dann eben mal ohne Sprecher laufen zu lassen, sondern nur mit einer Texteinblendung. Und daraufhin kaufe ich mir dann, also gut, dann kaufst du dir heute sicherlich keine Bravo-Hits mehr als CD, weil die...
Ja klar, die Zeiten sind...
Die sind dann auch vorbei, ja. Aber das hat sich schon sehr verändert.
Jetzt eben der neue heiße Scheiß ist eben Podcast. Keine CD mehr, sondern da wird gestreamt. Radio sozusagen, wann man hören, Radio hören möchte. Also etwas hören möchte. Wir haben festgestellt, Polizei, Krimi sind dein Ding. Wie lange produziert ihr denn so an einer Folge? Also ihr kommt hier rein, habt euch vorbereitet und dann?
Naja, und dann waren die ersten zwei Folgen sicherlich mal doppelt aufgenommen oder da hört man dann nochmal rein, wollen wir das so machen? Wir müssen natürlich bei uns beiden ein bisschen aufpassen. Also, uns ist ganz, ganz wichtig in diesem Podcast, dass die Opfer auch zu Wort kommen und zwar nicht zu Wort im wahrsten Sinne des Wortes, sondern dass wir die Opfer auch benennen, ja, und dass man sich auch um die Opfer kümmert. Dann ist es natürlich so, dass Ralf und ich uns schon so lange kennen, dass wir uns eigentlich blind verstehen. Da musst du immer sehr aufpassen, dass das nicht so Insider-Dinger werden, wo die Leute irgendwann sagen, das habe ich jetzt nicht verstanden. Wie meinen die das jetzt? Und für uns ist das eigentlich ganz klar, weil das so unser tägliches Brot im Umgang miteinander ist. Da musst du dich sicherlich so ein bisschen zurechtfinden. Wir haben allerdings eine ganz, ganz tolle Redaktion, die sich um uns kümmern. Und das war eigentlich nach der zweiten Folge schon kein Thema mehr. Und jetzt finden wir uns so langsam zurecht. Wir haben ja sehr unterschiedliche Fälle. Und unser fünfter Fall ist der Tod der 6-jährigen Jessica.
Ja,
das ist
verhungert.
Genau. Und im Moment läuft ja diese Berichterstattung auch wieder, weil es jetzt ja gerade wieder einen Fall gab von einem Kind, was verhungert ist. Das war eine Folge, die brauchten wir gar nicht mehr danach zu hören, weil die hat sich so von alleine ergeben, weil die so tragisch war. Und wenn du dann selber Eltern bist, Ralf hat 2 Kinder, ich habe 2 Kinder, dann fragst du da auch gar nicht mehr nach, sondern dann bist du eigentlich nur noch fassungslos. Versuchst das aber auch nicht, dass du auf die Tränendrüse drückst, weil die Geschichte allein ist schon so heftig, dass du da auch gar nicht anfangen musst, mit der Stimme leiser zu werden. Das versucht nur irgendwas zu geben, was sowieso da ist. Und das finde ich wahnsinnig aufregend. Also ich würde mal tippen, ja, also wir nehmen uns für eine Folge einen halben Tag Zeit.
Und ihr versucht ja auch immer wieder auch den Facettenreichtum von Polizeiarbeit aufzuzeigen. Also dass es irgendwie die wichtige Polizeiarbeit gibt, dass es niemanden gibt, der nicht in einer Notsituation 110 wählen würde. Aber auf der anderen Seite gibt es eben auch diese schwarzen Schafe möglicherweise. Gibt es Polizeiübergriffe? Gibt es Machtmissbrauch?
Und das benennen wir auch. Ja. Also da muss Ralf sicherlich ein bisschen vorsichtiger sein als ich. Wobei wir auch jetzt hier niemanden an die Wand prangern will. Aber überall, wo Menschen arbeiten, wo viele Menschen auf einem Haufen sind, passieren Fehler. Und da passieren auch Fehler im Umgang. Und ich kann auch verstehen, dass es Bürgerinnen und Bürger gibt, die manchmal Angst vor der Polizei haben, weil es sicherlich den ein oder anderen Polizeibeamten gibt, der sich manchmal aufführt wie so eine offene Hose. Und trotzdem sind das die Menschen, die wir sofort anrufen, wenn wir in Gefahr sind. Und diese Menschen sind auch nur Menschen und haben auch mal einen schlechten Tag. Also von daher, ich bin immer so ein bisschen, meine Erfahrungen waren bisher eigentlich bis auf ein, zweimal durchweg positiv. Aber nochmals, ich kann auch verstehen, dass Leute manchmal einen Hals auf die Polizei haben.
Aber trotzdem sind die Geschichten ja auch spannend. Und darum geht es ja auch im Podcast. Warum ist gerade True Crime so erfolgreich? Was ist das?
Weißt du, was ich glaube? Ich glaube, das ist so ein bisschen wie in fremde Fenster reingucken. Mhm. Du gehst draußen auf der Straße, guckst ja, das liebe ich ja auch so zur Weihnachtszeit, nicht? Wenn du dann so in Fenster reinguckst. Stimmt. Was haben die für einen Weihnachtsbaum?
Genau.
Ah, Mutti ist gerade am Braten machen und so weiter und so weiter. Ich glaube, das hat was mit einer irrsinnigen Neugier zu tun. Das hat etwas mit einer, ich möchte einfach mal meinen, dass der Großteil der Menschen einfach kein kriminelles Verlangen hat. Und man möchte versuchen zu verstehen, und das war auch der Grund und fast die Motivation, dieses Buch über diese 4 Jahre zu schreiben, in Bild steht, festzustellen oder herauszufinden, warum Menschen Straftaten begehen. Und ich kann dir nach 4 Jahren und über 250 Nachtschichten sagen, ich weiß es nicht. Irgendwas passiert in dem Augenblick im Kopf. Wir kennen es alle, dass man mal was sagt, was einem rausrutscht. Das ist dann nur verbal so. Dann gibt es den einen oder anderen, dem rutscht mal die Hand aus. Großer Mist passiert aber auch manchen Menschen. Ja, und dann greift jemand mal zum Messer aus einer Verzweiflung und ersticht jemanden. Das ist nicht in meinem Kopf nicht vorstellbar, warum so etwas passiert. Und ich glaube, selbst Psychologen können einem das nicht wirklich nicht erklären.
Das ist fast eine philosophische Frage schon. Augustinus hat das ja damals undemalum. Woher kommt das Böse? Eine oft ungeklärte Frage. Wir haben bei uns im Podcast einen Fragebogen. Und die Fragen bekommen alle Gäste. Und die erste Frage lautet, wenn du König von Hamburg wärst, du hättest alle Macht, was würdest du als allererstes ändern? Also anders gefragt, was stört dich in dieser Stadt?
Darf ich einmal generell und einmal im Moment?
Ja.
Im Moment würde ich ändern, dass ich mir erstmal jemanden in die Verkehrsbehörde setze, der die Baustellen mal so koordiniert, dass die Baustellen auch wirklich Sinn machen. Also im Moment 50.000 Baustellen in Hamburg anzufangen, davon sind nur 45.000 sind stillgelegt und 5.000 werden bearbeitet, ist ein solcher Schwachsinn. Ja, wir haben verstanden, ihr wollt uns aus dem Auto haben, aber also das finde ich einfach unmöglich. Generell würde ich mir sehr wünschen, wenn ich König wäre, dass wir in der Gesellschaft wieder ein bisschen mehr auf uns achten. Das ist natürlich ein bisschen schwierig, das als König zu tun, aber ich würde tatsächlich auch dann dafür sorgen, dass wir nicht mehr so eine riesige Schere zwischen Arm und Reich haben, sondern dass auch der Neidfaktor, der ja in Deutschland immens ist. Also wenn du in Amerika Erfolg hast, dann haut dir jeder auf die Schulter und das meinen die ernsthaft. In Deutschland wird dir das Auto zerkratzt, in Deutschland wird gegen dich getreten und wird in Social Media gegen dich geschossen. Deutschland ist eine echte Neidgesellschaft und das würde ich so gerne wirklich abschaffen, weil ich finde, dass wir viel stärker wären, wenn wir alle mal wieder ein bisschen mehr zusammenhalten würden.
Mhm. Also ja, keine Einbahnstraße, aber ich habe gerade das Gefühl, dass gerade auch in Hamburg gibt es ja starkes bürgerschaftliches Engagement von Leuten, die mehr haben und die auch spenden und Stiftungen gründen und
genau.
So. Wo, da gibt es schon eine Sensibilität auch für den anderen. Also ich finde das in Hamburg schon, auch ich nehme auch die Schere zwischen Arm und Reich wahr. Wir haben ein großes Problem, eine Herausforderung mit sehr vielen obdachlosen Menschen in dieser Stadt.
Ja, das stimmt.
Man sieht jeden Tag.
Ja.
Aber gleichzeitig nehme ich auch eine hohe Sensibilität hier in der Stadt.
Genau, also Hamburg ist eine sehr reiche Stadt und Gott sei Dank lassen die Menschen, die sehr viel Geld haben, das auch Hamburg spüren, dass sie helfen, dass sie unterstützen und dass sie für andere einspringen.
Wo denkst du, mehr Hamburg geht nicht? Also gibt es eine Situation oder gibt es einen Ort?
Ja, der Hamburger Hafen ist sicherlich ein Mehr Hamburg gibt's nicht. Also ich habe durchs Traumschiff, ich war auf 12 Traumschiffen unterwegs. Ich habe mit dem Traumschiff wirklich einmal die gesamte Welt sehen dürfen, bis auf Nordkorea und Kanada. Ist wirklich so. Also wer kann das mit 56 schon sagen, dass er einmal die Welt bereisen durfte? Ich war jetzt gerade für 4 Tage in Neuseeland zum Drehen.
Aber,
also ja, das ist schon echt hart. Also 2 Tage hinfliegen, 2 Tage drehen, 2 Tage zurückfliegen. Ist gut, es sind 6 Tage, aber jetzt an Reisezeit, das ist... Und sowas erleben zu dürfen, ist schon toll. Mehr Hamburg ist sicherlich der Hamburger Hafen. Dann finde ich, ist mehr Hamburg geht nicht, wenn du tatsächlich an der wunderschönen Alster bist. Und das jetzt kommt's, Achtung, sogar bei Regen.
Ja.
Weil das gehört zu Hamburg. Ich finde mir Marie Hamburg.
Rose, ne? Hamburg im Regen.
Genau. Das ja. Genau. Ja. Dann ganz toll für mich. Mehr Hamburg geht nicht. Ist Fußball und zwar beide Vereine, HSV und St. Pauli. Und ich habe im Freundeskreis auch einen Freundeskreis, der St. Pauli-Fans hat und HSV-Fans. Ja, wir behaken uns ab und zu mal freundschaftlich. Trotzdem gehören diese beiden Vereine in die erste Liga. Und Holger Stanislawski, der ja nun einen großen Rewe-Markt hier auch in Hamburg hat.
Bei dir ums Eck da auch.
Ja,
ne?
Ja, und genau. Da habe ich mir übrigens gerade eine kleine Wettschuld wieder einverheimt. Und zwar bin ich mit ihm zusammen zur Schule gegangen. Und er ist Jugendnationalspieler gewesen und musste dann halt immer zur Jugendnationalmannschaft. Und ich habe seine Hausaufgaben mitgemacht. Und dann kam ja Corona. Und dann war was knapp? Was war knapp? Das weißt du auch.
Toilettenpapier.
Genau. Ja. Dann habe ich Holger irgendwann abends angerufen und gesagt, Stani, du könntest deine Weltschulden jetzt mal wettmachen. Ich brauche Klopapier. Und dann sagt er, pass auf, komm heute Abend 8:30 zu mir ins Büro. Und dann bin ich mit den Kindern dahin und dann haben wir mal unser Klopapier bekommen.
Das heißt, du warst ja mit dem Balkon voller Toilettenpapier?
Ja.
Sozusagen, ja, cool. Gibt es etwas, was du in Hamburg gern mal machen würdest, was du noch nie gemacht hast?
Nach dem, was du vorhin alles so über mich aufgezählt hast, ich bin tatsächlich so ein Ausprobierer.
Ja.
Nee, tatsächlich nicht. Es gibt wirklich, ich habe, glaube ich, alles machen
lassen. Du hast alles einmal durchgespielt,
ja, Hamburg
einmal
durchgespielt. Ja, guck mal, ich habe zum Beispiel das ganz große Glück, das klingt jetzt so doof, das von sich zu erzählen, aber selbst das ist ein Traum von mir gewesen. Ich mache es allerdings nicht mehr. Ich habe vor 22 Jahren Pilotenlizenz gemacht und bin so kleine Cessnas geflogen. Da hatte ich dann irgendwann keine Lust mehr zu, weil es halt auch, du musst halt viel fliegen, um dann auch immer, sag ich mal so, im Timing zu bleiben. Auch das habe ich ausprobiert für mich, war toll. Ich kann sagen, ich habe es gemacht. Nee, eigentlich gibt es so, dein Podcast fehlte mir noch.
Ah, ne?
Und
super.
Den habe ich ja jetzt habe ich den großen Haken, Big Dick.
Zack, und genau. Bucketlist, abgefrühstückt, abgefeiert. Und das heißt, Rundflug mit so einer Cessna über Hamburg auch?
Ja, ich bin sehr viel geflogen Hamburg-Sylt.
Ja.
Das bot sich immer an. Und bin auch ein bisschen nach Niedersachsen geflogen. Also ich durfte ja alleine fliegen. Ich bin auch alleine geflogen und habe manchmal Passagiere mitgehabt. Ich habe auch mal ein paar Leute geschuttelt. Und es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Aber wie gesagt, fliegen lernen heißt letzten Endes nichts anderes als landen lernen. Fliegen lernst du relativ schnell. Das Landen ist halt das Thema, weil jede Landung eine andere ist. Der Wind steht anders, das Wetter ist ein anderes, die Bahn ist eine andere und so weiter und so weiter. Und irgendwann wurde ich dann Vater und dann wurde mir das zu gefährlich. Und meine Frau wollte auch nicht mit mir fliegen.
Oh, also kein großer Vertrauensbeweis da, ne?
Ja, oder? Ich glaube, das hat allgemein, ja, du fliegst auch mit der Lufthansa nicht gerne.
Also aufs Landen kommt's an. Wie willst du denn, ja, du bist jetzt Mitte 50, wie geht's weiter? Wie willst du landen sozusagen?
Ja, du, tatsächlich nehme ich mir deutlich mehr Zeit für mich, für mein Umfeld, für all das, was ich noch so erleben möchte, bereisen möchte. Ich bin ja im Jahr circa 3 bis 4 Mal in New York. Ich habe da immer noch einen tollen Freundeskreis und fliege da manchmal für 3-4 Tage hin.
Von damals noch?
Ja, von damals eher nicht mehr. Nee, das war dann eher so aus der Zeit so 2010 aufwärts. Das mache ich immer noch sehr viel. Ich war jetzt gerade, Hammer, ich habe gerade die tollste Sommerferienreise mit meinen Kindern gemacht. Ich bin für 4 Wochen mit meinen Kindern durch die USA gereist. Und zwar New York, Chicago, dann sind wir nach Las Vegas, was vollkommen krank ist bei 47 Grad. Mhm. Aber, was haben wir gesehen? Die Backstreet Boys live.
What? Ja. Ah, okay. Mhm.
Und das war wirklich so ein Once-in-a-Lifetime-Ding und das wollte ich unbedingt mit meinen Kindern einmal erleben. Also ich habe sie in Hamburg schon gesehen, aber ich wollte meinen Kindern das noch einmal präsentieren, solange das immer noch geht. Und das war ganz großartig. Dann bin ich sehr viel auf Mallorca. Also ich bin auch gerne jemand, ist übrigens auch lustig, weil du sagst, wo landest du? Was sich bei mir wahnsinnig verändert hat, ich war früher immer so ein Wintermensch. Ich fand Winterklamotten, also um es mal bildlich zu sagen, immer geiler. Heute bin ich ein totaler Sonnenmensch.
Ah.
Das hat sich bei mir auch sehr verändert. Vielleicht hat das was mit dem Alter zu tun, dass man im Alter immer friert und dass man
dann, dass man ein bisschen Wärme braucht. Irgendwie so. Ja, super. Vielen Dank, Marek Erhardt. Und das ist unser Podcast-Tipp. True Crime Hamburg in der ARD Audiothek. Und dieses Gespräch und alle anderen Begegnungen mit Mike Krüger, mit Westernhagen, mit Marie Roos, mit Bettina Tietjen und findet ihr in der ARD Audiothek. Am besten abonniert ihr das Ganze, abonniert ihr viel Hamburg, dann verpasst ihr keine Folge mehr. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss und vielen Dank.